Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ja, Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend. Guten Appetit möchte ich heute Abend auch nochmal dazu sagen. Und hallo zu Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Ja, sicherlich essen viele von uns gerne asiatisch oder mediterran. Manche kochen sogar auch vegan. Aber wir alle kennen doch irgendwie auch die deutsche Küche. Und um die geht es heute. Regionale Spezialitäten, Klassiker neu arrangiert, vergessene Rezepte wiederbelebt. Und es geht dabei sogar, Achtung, um jüdische Wurzeln einiger Gerichte. Sie kennen unseren Gast als Restauranttester, als jemand, der in Kochjurys sitzen darf, der in seinem Restaurant selber Sterne erkocht hat. Christian Rach ist da. Lieber Christian.
Hinnerk, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr. Ja, ist super. Und ich freue mich vor allem, dass wir gleich gemeinsam kochen werden. Also ich helfe. Ich versuche ein bisschen zu
helfen. Bist du küchenaffin?
Ja, aber mehr so zum Zugucken und zum Schnippeln vielleicht.
Okay, dann habe ich bestimmt ein paar Aufgaben für dich.
Sag mal, wonach oder welches Gericht schmeckt bei dir nach Kindheit?
Ja, das ist eigentlich die zentrale Frage. So nach dem Gefühl, und dann war alles wieder gut. Ja? Man ist hingefallen beim Fußballspielen, die Knie aufgeschlagen. Kommt nach Hause und Oma oder Mama hat gekocht und das ist natürlich wunderbar. Und da gibt es wirklich bei mir so, wenn ich Knödel rieche und einen Braten, ich muss gar kein Fleisch dazu haben, aber so eine Bratensoße zu Kartoffelknödel, wenn ich das rieche, dann ist das wirklich Kindheit pur. Das ist ganz, ganz grandios.
Ist das immer noch dein Lieblingsgericht oder?
Nie. Nicht Lieblingsgericht, sondern das ist so, so dieses Wohlfühl, Sehnsucht nach Vergangenheit, nach Tradition, nach allem und nach einfach wohligem,
weißt du, sich so heimisch fühlen.
Sich heimisch fühlen.
Ja,
genau,
ja. Das ist ich habe das bei zwei Dingen, bei Rouladen von meiner Mutter, sensationell, immer wieder unübertroffen. Oder auch ganz einfach Kräuterquark mit Kartoffeln.
Ja, genau. Das sind genau diese Dinge. Und es muss so sein, wie deine Mama oder Oma die Roulade gemacht hat. Und es gibt vermutlich Tausende von Omas, die Rouladen nach einem ganz speziellen Rezept gemacht haben, ihrem eigenen Rezept. Und das ist so ein Referenzwert nachher, ein Referenzgeschmack, den wir alle da irgendwo so im Mund haben.
Und es sind komischerweise meistens auch Gerichte ohne viel Shishi, sondern es sind so ganz einfache, bodenständige Gerichte, die so lange im Kopf bleiben und gerne gegessen werden.
Ja, so Mundschmeckgerichte. Ne? Ich erinnere zum Beispiel Erdbeeren aus dem eigenen Garten. Wir hatten zu Hause Erdbeeren im Garten und ich suche immer diesen Erdbeergeschmack. Und es war ja irgendwann hochgezüchtet, nur die Farbe. Und diese Erdbeeren, das war so, das ist Referenzgeschmack.
Genau. Ja, ich erinnere mich auch. Im Garten irgendwo Erdbeeren, lecker, lecker. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend unser Gast bist. Unser Gast heute Abend hat so vielen Menschen geholfen, ihre Restaurants auf Vordermann zu bringen. Er ist selber ein fantastischer Koch. Und heute machen wir mal richtig schön auf Deutsch. Christian Rach ist hier. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Christian.
Danke für die Einladung nochmals. Danke.
Ein paar schöne Bilder von dir und dem, was du so alles tust und treibst jetzt von Andreas Mal. Okay.
Kartoffelbrötchen im Wirsingblatt, Spargelsalat mit Rhabarber-Vinaigrette, schwäbischer Zwiebelrostbraten und noch viel mehr. Spitzenkoch Christian Rach widmet sich der deutschen Küche. Genussfreude mit Muße.
Ich meine wirklich dieses alte deutsche schöne Wort Muße, sich die Muße gönnen und mal, wenn es nur eine halbe Stunde ist, Zeit zu nehmen und vernünftig essen und trinken.
20 Jahre führt er sein Sterne-Restaurant. Der studierte Philosoph und Mathematiker hat von Anfang an eine Devise.
Kochen findet sich erstmal im Kopf statt und als zweites erst im Topf.
Als Rach, der Restauranttester, schreibt er Fernsehgeschichte, gewinnt die goldene Kamera, ist seit Jahren Kochexperte im TV. Er tischt auf und deckt auf. Im Podcast mit Wolfgang Bosbach diskutiert er die politische Lage in Deutschland und der Welt. Die Welt zu Tisch bei Freunden, die deutsche Küche, ihre Vielfalt und Geschichte, sein neuestes Leib- und Magenthema. Spitzenkoch Christian Rach.
Viele schöne Bilder von dir.
Ja, danke.
Besonders das mit der roten Fliege und der goldenen Kamera.
Ja, ne? Tolles Filmchen gemacht.
Schön. Ja. Danke. Sag mal, Christian, deutsche Küche. Warum liegt dir jetzt die deutsche Küche so besonders am Herzen?
Also, ich muss ein bisschen ausholen. Ich liebe Buchhandlungen. Ich gehe in Hamburg gerne in die Buchhandlung. Ich gehe in München oder in Frankfurt in die Buchhandlung oder in Köln. Immer, wenn ich mal Zeit habe und stöbere. Aber nicht nur in den Kochbuchabteilungen, sondern überall, aber auch in den Kochbuchabteilungen. Und dann erfreue ich mich an Kochbüchern aus Peru, aus Kolumbien, aus der Karibik, von Südafrika, aus Asien, sowieso Bella Italia, überall, ja, die nordische Küche und natürlich auch deutsche. Aber wenn ich in Rom bin oder in Paris bin oder in London bin, in der Buchhandlung, kein einziges deutsches Buch. Und dann sage ich, das kann es doch nicht sein, dass wir unsere Tradition und unsere Genussfähigkeit und unsere Kulinarik immer so klein halten. Ich verstehe nicht, dass die Verlage nicht sagen, hier, wir sind immer nur Lizenznehmer und keine Lizenzgeber.
Aber da muss ich jetzt sagen, gleich mal investigativ nachfragen.
Bitte.
Warum hast du dann dein Buch Deutsche Küche nicht auf Italienisch geschrieben?
Ja, ich hoffe, dass es noch kommt.
Ach so.
Wirklich mal. Weil mich ärgert das und ich bin da noch in tiefen Gesprächen mit dem Verlag, dass man zumindest eine englische Variante macht und gar nicht jetzt, um dann 100.000 Exemplare davon zu verkaufen, sondern einfach, um auch mal Flagge zu zeigen.
So,
das finde ich, das ist wichtig. Und wir haben so tolle regionale Spezialitäten, die wir ruhig in die Welt tragen können.
Hier sitzt da der Botschafter der deutschen Küche.
Ja.
Wir werden dem auf den Zahn fühlen jetzt. Warum hast du das Buch nach Produktgruppen sortiert, also nicht nach Vorspeise, Hauptspeise, Dessert oder Frühjahr, Sommer, ja, und so weiter, ne?
Ja, weil ich das viel mehr identitätsstiftend finde. In der Welt kennt man das deutsche Brot. Alle lieben das deutsche Brot. Du kannst in Sydney deutsche Bäckereien finden, in New York, in Paris, überall. Und das heißt, die Leute kennen es. Oder auf Englisch sind wir die Krauts. Und also gibt es ein Kapitel Kraut und Rüben, nicht um den Engländer zu gefallen, sondern um das aufzunehmen. Wir sind auch als Kartoffelfresser verschrien.
Ja.
Also gibt es ein Kapitel Kartoffel. Und das war für mich viel sinniger als Vorspeise, Hauptgang, Dessert. Aber es gibt zwei Ausnahmen. Es gibt ein Kapitel über die DDR, wo ich sage, über die alte DDR, und ich sage nie neue Bundesländer, sondern ich sage die östlichen Bundesländer.
Das hat ja auch eine Tradition, das darf man nicht vergessen. Ne?
Und die haben 40 Jahre lang haben die eine eigene Küchenkultur aufgebaut, die einfach Respekt verdient und wo ich sage, die gehören in so ein Buch. Und das zweite Ausnahme ist, war die Frage, gibt es noch Wurzeln, gibt es noch Wurzeln jüdischer Küche in Deutschland?
Ja, fantastisch, sehr spannend. Da fangen wir mal an mit der DDR und kommen dann zu den jüdischen Wurzeln.
Ja.
Weil so ein ganz typisches Gericht kennt man natürlich überall in der DDR oder alle, die in der DDR groß geworden sind. Leipziger Allerlei. Das hat nämlich der Christian auch ein bisschen verfeinert. Wir haben das Foto hier liegen. Es sieht, also Leipziger Allerlei ist ja Allerlei. Aber das da in der Mitte, das vermutet man da eigentlich nicht so drin, ne?
Ja, aber das ist ein ganz klassisches Rezept. Das lernt man auch in der Berufsschule. Das sind Flusskrebse.
Mhm.
Und da gibt es frische Morscheln dazu. Und dann halt Gemüse. Der erste Spargel kannst du reinmachen. Die frische Erbsen kannst du dazu tun. Und dann kannst du die Soße kannst du weiß lassen. Oder so wie ich es im Buch gemacht habe, grün machen. Das heißt, wird mit Kräutern gemixt. Es ist einfach eine ganz köstliche. Und dann Hühnerfleisch.
Mhm.
Und das ist eine ganz köstliche Kombination.
Und dann gibt es noch das berühmte, möglicherweise kennen Sie es, Steak au four. Das Steak au four. Guck mal, da ist es.
Ja.
Schon wenn man hinkommt, mich erinnert das persönlich, ehrlich gesagt, so an meine Schulzeit, damals im Bistro in Celle. Wenn man da mal was haben wollte, was einen richtig für mehrere Tage satt macht, dann gab es dieses Steak, auch auf Toast. Rechts hat man gesehen, ja, auf Toast.
Aber du weißt, dass bei diesem Steak au four, also aus dem Ofen, warm aus dem Ofen heißt das übersetzt eigentlich, dass da zwei verschiedene Fleischsachen da drin sind. Das einmal ist ein Ragoufin in Anführungsstriche, also klein geschnittener Schweinenacken, der wird gegart, geschmort und mit einer dickleren Soße, hat man es damals vom Norden bis Süden gemacht in der DDR, abgebunden. Und dann gibt es ein dünn geschlagener Schweinerücken und das wird dann, dieses Ragout kommt dann über den Schweinerücken, da kommt eine Käsesoße noch dazu und dann wird es auf den Toast gemacht und im Ofen gebacken. Also relativ grausam. Aber wenn man es handwerklich richtig gut macht, kann man da eine kleine Leckerei machen. Das ist jetzt nicht sinnbildlich ein Gericht aus dem Buch, aber das soll Respekt vor dieser wirklichen Tradition der DDR-Küche sein.
Ja, es gehört einfach zur deutschen
Küche dazu.
Das finde ich ja so
wie Soljanka und Leccio und solche Dinge, die sind in dem Buch da drin, wo ich sage, das war Identitätsstiftung für über 40 Jahre bei unseren Freunden in den östlichen Bundesländern.
Wobei ich natürlich sagen muss, eines meiner Lieblingsgerichte, Roulade, ist selbstverständlich auch vertreten.
Ja, ja.
Also in einer ganz besonderen Art und Weise. Da machst du tatsächlich meiner Mutter Konkurrenz, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, die sehen sehr, sehr lecker aus. Jüdische Wurzeln,
ja.
Knisches.
Ja.
Knisches, ehrlich gesagt, ist mir als leidenschaftlichem Esser bislang noch nie so vertraut gewesen,
ja,
auch unter dem Namen.
Die jüdische Tradition das jüdische Leben war ja bis Ende der 30er Jahre in Deutschland überall weit verwurzelt. Natürlich auch das jüdische Essen. Und wir erleben ja gerade eine Renaissance, nicht der jüdischen Küche, aber der israelischen Küche. Das hat natürlich jüdische Wurzeln. Wunderbar. Unglaublich viele kreative, junge Restaurants, Land auf, Land ab, in ganz Europa. Also grandios kann man nur applaudieren. Aber die meine ich nicht, sondern ich meine die Wurzeln dessen, Knishes, sind kleine Teigrouladen, die mit einer Kartoffelfüllung versehen sind und dann im Ofen gebacken. Wunderbares Fingerfood. Du kannst die Kartoffelfüllung kannst du noch mit anreichern mit kleinem Gemüse, mit allem, was du da reinmachen willst. Oder Berches, ein Hefezopf, der als Frühstücksbrot eigentlich gemacht wurde, mit Mohn. Und wenn du Kartoffeln noch in diesen weißen Hefeteig machst, grandiose Sachen. All das hat jüdische Wurzeln. Es ist natürlich immer müßig zu fragen, wer war zuerst da, das Huhn oder das Ei. Spielt überhaupt keine Rolle. Diese Dinge gibt es auch in der deutschen Tradition. Aber ich sage, der Respekt vor unserer Vergangenheit und ein bisschen Demut zu haben, ist es einfach wert, das auch in einem ganzen Kapitel zu würdigen.
Ich finde, da ist sogar Begeisterung dabei, muss man ehrlich sagen. Also von meiner Seite auf jeden Fall, dass viele Juden natürlich traditionelle Gerichte aus dem Judentum mit in die deutsche Kultur, Esskultur hineingebracht haben, sodass sie einfach so mit selbstständig aufgenommen wurden und in der deutschen Küche stattgefunden haben.
Ja, finde ich auch. Auch wirklich tolle Sachen wie Blinskis. Das ist so ein Pfannkuchen mit einer Quarkfüllung und einer Frucht dazu. Das ist gerade grandios.
Ich kriege Hunger. Komm, wir gehen. Erzähl weiter.
Ich will dir nicht dabei.
Nimm deine Brille mit.
Ja, ich nehme Brille mit, damit ich sehe, was du machst.
So, guck mal. Hier, ich habe, was ich mache. was ich mache. Ja. Hier ist unsere sensationelle Küche aufgebaut. Ja,
die ist großartig.
Selbstverständlich, wir haben hier alles. Ja. Wollen wir schon mal den Herd anschalten? Also, ist schon warm?
Ja, pass auf. Ich sag dir, was wir machen. Ich habe hier Radieschen, Erbsen, Erbsensprossen und Eier.
Jawohl.
Und ein schönes Vollkornbrot. Wir machen einen warmen Radieschensalat mit Erbsen und Erbsensprossen. Und ich habe hier sogar das Grün der Radieschen, weil das kann man alles essen. Das schmeckt wunderbar, die Blätter. Die machen wir da mit hinein und geben dazu ein Spiegelei. Wenn du Lust hast, was zu machen, du toastest zwei Scheiben von dem Brot.
Das kriege ich hin.
Ja, das kriegst du hin. Du kriegst von mir die Eier und dann machst du...
Und dann macht der Spiegelei.
Dann machst du das Spiegelei.
Ja. Pass auf, was? Wir machen eine kurze Pause.
Unbedingt.
Wir machen das, weil Sie sollen das ja auch sehen, ob es tatsächlich mir gelingt, einen Spiegel einzukriegen.
Ja.
Vorher schauen wir uns einen kurzen Film an. Und zwar geht es um ein Kochbuch. Ne? Und tatsächlich gibt es ja Untersuchungen, dass Deutsche gerne Kochbücher lesen und darauf auch kochen. Deswegen schreiben wohl auch viele solche Kochbücher.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Hier, guck mal, ich kann Ihnen mal was zeigen aus dem Buch, was es hier für schöne Sachen gibt. Also Fasan hier zum Beispiel. Das ist nicht tolle Aufnahmen. Sieht sehr, sehr lecker aus und ist halt was Heimisches. Ne?
Ja.
Ist halt was Heimisches. Guck
mal. Es gibt jetzt nicht nur Fleischsachen da drin, sondern sehr viel mit Gemüse, weil wir sind einfach ein Gemüseland und wir müssen weg, meines Erachtens, von dem immensen Fleischkonsum.
Ja. Und deswegen gibt es jetzt bei uns Spiegelei mit gedünstetem Radieschen-Erbsengemüse.
Genau, so.
So, bitte zum Vergleich, so soll das aussehen. Und
So, guck mal.
Wollen wir schauen.
Ja, und ich habe hier
frische. Ich hoffe, ich versaue es nicht.
Ich habe hier frische Radieschen. Die schneide ich einfach, weil sie so große Dinger sind, in grobere Stücke.
Und ich kann schon mal spiegeln.
Und du machst bitte. Nee, aber da musst du erst natürlich ein bisschen Fett da reinmachen.
So, ich dachte, wir haben.
Nein, ein bisschen Butter. Ja. Ich muss aufpassen hier auf dich. Ich muss aufpassen.
So. Sag mal, also, wie stellst du mich hier da?
Nein, nur ganz nett und lieb. So, pass auf, dass es nicht zu heiß wird.
Jawohl.
Und bitte, du kannst zwei Scheiben von dem Vollkornbrot toasten.
Huh? Upsala.
Ja.
Ja, das mache ich parallel.
Parallel.
Ich kann ja mehrere Dinge gleichzeitig.
Das ist, sind wir so von dir gewohnt.
So.
Und ich mache hier Butter.
Butter ist ja auch Geschmacksträger.
Und etwas Öl.
Oh.
So, okay. Und müssen jetzt ein bisschen auf die Hitze passen.
Ja, jetzt kann ich aber. Ne?
Du machst das, ja. Und ich gucke mal, habe ich die Dinger jetzt alle geschnitten schon? Einen noch so.
Oh, hallo.
Und noch so.
Ist ja schon mal schön auseinandergelaufen.
Das ist doch alles, sieht schon top aus. Na, so, guck mal hier. Und jetzt hole ich diese.
Gibt es eigentlich einen Trick, wie man Spiegeleier möglichst so klein hält?
Dass es kompakt indem man sie ein bisschen genereller. Es hängt erstens von der Frische der Eier ab, natürlich.
Ja?
Und man muss sie ganz. Ich stelle das mal einmal hier
vor.
Man muss sie dann halt vorsichtig rein.
Habe ich gemacht, lassen. Habe ich gemacht.
So. Das schwenke ich jetzt kurz. Ne? Gehen wir ein bisschen mehr.
So.
Und frischere bleiben Hitze? Auch kleiner? Oder frischere Eier bleiben die kleinen? Nee, das konnten die.
Die bleiben fester, da verläuft so. Das Eiweiß nicht ganz.
Ah, so, ja. Siehst du?
So. Und jetzt, dann werde ich mal einen kleinen Spritzer Wasser dazu, damit das ein bisschen gart.
Ich habe noch nie in meinem Leben warme Radieschen gegessen.
Ja, da kannst du mal sehen, das alles, das wird dich gleich begeistern, bin ich mir sicher. Ich presse hier schon mal ein bisschen Zitronensaft aus.
Ja, weil das ich passe auf die Eier auf.
Du passt auf die Eier auf. Das Brot läuft.
Brot läuft, Brot passe ich auch drauf auf.
Ne? Zwei Teller auf dein Schneidebrett schon mal bitte.
Jawohl.
Und man sieht vor allen Dingen, das Ganze ist richtig schnell. Wir werden das halt ratzfatz fertig haben. Ich gebe hier ein bisschen mehr Power dazu.
Sag mal, ich habe mal wirklich, du hast ja auch ganz viel im Ausland gekocht.
Ja.
In tollen Küchen, tollen Restaurants und so weiter. Wie anders kochen die eigentlich?
Ja, was die oft haben, gerade, bitte, wenn du in Asien bist oder sonst was, die haben eine ganz andere Produktqualitätsverständnis nochmal. Mhm. Und das ist ganz wunderbar. Und es wird halt oft viel frisch gekocht. Salz und Pfeffer macht man beim Spiegelei immer ganz zum Schluss, ne?
Ja, ich bin fast
fertig. Du bist fast fertig, das finde ich ganz toll.
Ne? Also.
So. Und ich habe hier, guck mal, die Blätter vom Radieschen ganz grob geschnitten. Und jetzt müssen wir gucken, dass der Ofen auch Power hat.
Aber sind die so von der Tradition in der Küche, so wie man kocht, wie man so an so ein Gericht rangeht?
Anders,
sind die
ja.
Da anders?
Ja, die sind sehr anders, ja. Also das muss man sagen, die sind nicht so zaghaft mit Würzen zum Beispiel.
Okay.
Und das merkt man überall. Mal gucken, warum das Ding jetzt nicht so...
Oh, hier, Brot ist fertig.
Brot ist fertig. So, und dann nimmst du dir bitte noch einmal
wir haben noch Zeit.
Die Butter.
Mhm.
Und machst einen kleinen Strich Butter auf jedes Brot. Ja?
Selbstverständlich. So, die Würzen, also bevor wir jetzt hier durcheinander kommen, die Würzen wir Deutschen sind ja manchmal so ein bisschen nur als Vorurteil möglicherweise auch so perfektionistisch. Ist es im Ausland oft so, dass da auch mehr improvisiert wird in Küchen?
Das weiß ich nicht. Also viele machen auch Schema F, gerade die hochgelobten Franzosen.
Ah,
so, und jetzt muss ich einmal hier probieren. Dann brauchen wir noch ein bisschen Salz.
Brauchst du mal was für die Finger?
Ja, brauche ich für die Finger. Oh. Vielen Dank. Und jetzt gebe ich hier ein klein bisschen Zitrone schon dazu. Nur ein Spritzer.
Ich fände es ja schön, ehrlicherweise, wenn das Eigelb von der anderen Seite fester wäre.
Ja, dann gib ein bisschen mehr Gas.
Wie?
Hochdrehen. Genau.
Nochmal Vollgas.
So, war Vollgas. So, ich bin hier jetzt fast fertig.
Manchmal macht man ja auch so von beiden Seiten.
Ja, aber das finde ich bei dem Gericht jetzt nicht so.
Nee.
Du kannst aber jetzt schon mal so vorsichtig trennen in der Mitte, ne? Und dann sind wir nämlich schon fertig damit. Guck mal, hier geht das noch dazu, die Radieschenblätter. Und dann machen wir den Ofen aus.
So, das Eigelb, Ei kommt jetzt zum Schluss.
Nein, jetzt würde ich dich bitten, oder doch, pass auf, wir können es auch so
machen. Ach so, machen wir an den Rand, ne? Wir machen hier ein bisschen an den Rand.
Hier sind Erbsensprossen. Das
willst du das mal lieber auf deiner Seite haben?
Kennst du Erbsensprossen, ja?
Klar, natürlich kenne ich Erbsensprossen. Ja, ich bin mit Erbsensprossen aufgewachsen.
Du bist groß geworden.
Ja.
So, ich gebe mir mal einen Teller daher.
Ja.
So, und dann hole ich da den.
Super.
Und dann haben wir einen kleinen Sud. Und jetzt heute, wir wechseln einmal die Position.
Und ich kann
auf das Schwarze.
Ich soll das schon mal das Ei.
Bitte das Ei genauso da ein bisschen drauflegen.
Guck dir das mal an, sag mal. Guck dir das mal an.
Aha. So. Und hier genauso.
Also ich möchte mal sagen,
das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Und jetzt, pass auf. Jetzt sind wir noch nicht fertig. Jetzt haben wir hier die Zitrone hier. Diese ist eine grüne Zitrone, ist gewaschen.
Mhm.
Und hier, da kommt jetzt das als Aroma. Man kann es natürlich in die Pfanne machen. Aber ich finde es so noch viel schöner.
Drauf, jawohl, ich mach mal.
Ja. Und dann kommen die Erbsensprossen noch dazu.
Wo war das? Auf die Erbsen, ne?
Also auf die Erbsen, genau.
Nicht aufs Ei. Ich höre schon wieder so leichtes Lachen hier im Hintergrund.
Nein.
Von der Kamera und
weil
vom
die
Ton.
Hunger haben.
Guck ja, mal. Weil die Hunger haben so, und sagen, so. Mensch.
Und fertig ist die Laube. Und das ist doch einfach ein unglaublich schnelles Gericht. Und brauchst du einmal die Finger?
Einmal die Finger. Zack.
Und wenn wir wollen, du hast genug Pfeffer da drauf gemacht, ne?
Jawohl, ist was so. Drauf.
Und wo sollen wir hier essen oder gehen wir mit?
Ich sag mal Folgendes: Wir gucken uns einen schönen Film an und bis dahin nehmen wir das rüber, oder?
Genau.
Bio. Ne? Du achtest ja auch sehr viel auf nachhaltige Lebensmittel. Ja, genau. Ne? Können wir gleich mal drüber sprechen. Finde ich toll.
Das Gäste auf dem roten Sofa. Täglich um 18.45 Uhr im NDR Fernsehen.
Was ich mich wirklich frage, ist tatsächlich auch der Geschmack bei Bio besser als bei diesen ganzen Gewächshaus-Dingskirchen und so weiter?
Also das war ja nun auch ein Gewächshaus.
Ja.
Ich sage, Innovation und Digitalisierung in Bio ist überhaupt kein Widerspruch. Und ich sage, der Geschmack ist besser. Wenn du einfach mal ein Radieschen hast, das wirklich ein Bio-Radieschen ist, das Erde gesehen hat und sonstiges, das schmeckt einfach richtig gut. Oder beim Brot genauso.
Hier haben wir ein schönes Bio-Radieschen. Schauen Sie mal, so sieht es aus. Guck mal, das Spiegelei.
Und wie schnell?
Sehr schnell ist jetzt, guck mal ehrlich, jetzt dieses gebratene Radieschen. Fantastisch.
Ja, und ein bisschen die Säure von der Zitrone dazu.
Das ist ein tolles Gericht, schnell gemacht, muss man erst mal drauf kommen. Ne?
Aber das ist ein Abendessen. Weißt du? Und dann die Ausreden, ich habe keine Zeit, ich kann mir es nicht leisten, gute Ernährung. Kannst du hiermit widerlegen?
Das ist ein Thema. Ich kann es mir nicht leisten, weil es können sich wirklich nicht alle Bio-Lebensmittel leisten, logischerweise. Ja. Worauf sollte man achten, damit man da zumindest was Gutes auch kriegt für einen kleinen Geldbeutel?
Auf frische Produkte, das wäre mein Tipp. Man hast ja recht, man muss nicht immer Bio, Bio, Bio haben, aber regional angebautes Gemüse ist zum Beispiel dem, was dann aus Chile kommt, immer vorzuziehen. Mhm. Aus ganz, ganz vielen Gründen. Und dann vor allen Dingen, wenn man es frisch macht, so wie wir es jetzt gerade zusammen gemacht haben, dann ist es ein Familienevent, ein Freundesevent und das macht einfach Spaß. Und wenn man wirklich einen knappen Geldbeutel hat, ist mein Tipp immer, am Ende der Wochenmärkte, um eins machen die in Hamburg alle zu, dann hingehen und dann kriegt man die Dinge wirklich günstiger.
Das ist gut. Ja.
Ich will nicht der Billigheimer sein damit, aber wenn man zu Hause, was ja viele Familien wirklich müssen, dass sie den Euro zweimal umdrehen, dann dorthin gehen und dann sind die froh, wenn es weggeht und man ist froh, wenn man ein gutes Produkt hat.
Bei Grill den Hänsler, du bist ja auch im Fernsehen viel zu sehen, logischerweise. Bei Grill den Hänsler bist du in der Jury mit dem Rainer und mit der Birja und du bist ja bekannt dafür, dass du da eher, sagen wir mal, auch mal kritischer bist, ne? Was da so gekocht wird, auch was der Steffen kocht und so weiter. Also das ist ja alles. Ne? Liegt das so in deinem Charakter drin, auch mal kritischer zu sein?
Also in der Jury, es ist eine Unterhaltungssendung.
Ja.
So, und nur Klamauk wäre nicht eine gute Unterhaltung. Das heißt, ich bin dafür da, das auch mal richtig dann ein bisschen fachlich einzuordnen. Und Kalli ist dafür da, der Bauch des Volkes zu sein.
Ja.
Und Mirja ist ja jetzt nicht mehr da, sondern Janina Zarella macht das. Die ist natürlich dann, die das Ganze in die Beauty-Nummer, aber auch mit Kenntnis da hineinbringt. Und wir haben keinerlei redaktionelle Vorgaben. Es gibt kein Briefing dafür oder dass wir sagen müssen, jetzt musst du das machen oder das ist der Teller von dem Hänsler oder sonst was. Nee. Und ich sage halt einfach, ich bin da unbestechlich.
So, und dieser unbestechliche, dieser kritische Geist, der sich ja möglicherweise auch in einem Philosophie- und Mathestudium begründet. Wie ist dieser Geist auf den Podcast zusammen mit Wolfgang Bosbach gekommen?
Ja.
Die Wochentester.
Also Wolfgang Bosbach und ich, wir kennen uns seit langem.
Mhm.
Und es gab einen wunderbaren Redaktionsleiter, der hat für sehr bekannte ARD-Formate Redaktion gemacht. Und der kannte uns beide. Und dann hat er mich angerufen und Wolfgang Bosbach angerufen und sagt, Mensch, ihr kennt euch doch, habt ihr nicht Lust, zusammen immer einen kritischen Wochenrückblick mal zu machen? Und wir haben beide sofort spontan ja gesagt. Wir sind in Köln dann zusammen zum Essen, haben das verhackstückt und das machen wir jetzt seit 3 Jahren und das ist natürlich ganz wunderbar. Wir reden mit Ministern, mit Parteivorsitzenden,
mit Experten,
aber auch mit mal Comedian oder Schauspieler oder Schriftsteller, alle und es geht immer um eine Relevanz. Und wir lassen die Leute aussprechen. Das heißt, wir versuchen nicht so aller wie dein großer Bruder Markus Lanz.
Ich muss das kurz aufklären, weil tatsächlich aus Spaß sage ich manchmal, hier ist willkommen beim dicken, älteren, blonden Bruder von Markus Lanz.
Genau, ich
ist natürlich, ist dann nur so ein Gag und Markus findet es auch lustig. Punkt.
Genau. So. Aber abgefrühstückt. Genau. So. Aber da geht es dann um die heftige Diskussion und bei uns geht es um Verstehen und einen Standpunkt zu verstehen. Das heißt, wir treten jetzt nicht an, irgendeinem einen Fehler gleich nachzuweisen, aber kritisch nachzufragen, ja. Aber jemand auch mal ausreden lassen und mal seinen Standpunkt erklären zu lassen. Und das schätzen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ungemein.
Du, interessanterweise, das ist ja auch unsere Philosophie hier auf dem roten Sofa, dass wir mit den Gästen sprechen, ihnen auch mal tatsächlich zuhören, dass wir etwas erfahren und nicht gleich dazwischen und so weiter, sondern wir wollen auch mal einen Standpunkt mal hören.
Deswegen komme ich auch gerne zu euch.
Ja, natürlich, ja. Na klar. Und wir können auch gemeinsam kochen. Logisch. Ja, das können wir nebenbei auch. Genau. Ich möchte mal sagen, ihr habt 700.000 Abonnenten, glaube ich, ungefähr. Ja, das ist eine enorme Zahl für Podcasts. Ja. Die Wochentester heißt das Format. Und ihr hattet jetzt Dr. Fratscher vom DIW, Deutschen Institut für Wirtschaft, in Berlin zu Gast.
Forschung heißt es
Forschung, den du hoffentlich auch mal kritisch befragt hast.
Ja, klar. Ich habe ihn gefragt, wie das denn alles geht mit den Zahlen und ob er nicht glaubt, dass wir alles mit der Gießkanne verteilen oder ob wir da nicht auch Leistung fördern müssen und nicht nur an die denken, denen es zweifelsohne vielen geht schlecht. Mhm. Aber wir können nicht nur sagen, wir denken nur an die Schlechten, wir müssen auch an die denken, die jeden Tag zur Arbeit gehen und da muss sich Arbeit noch lohnen. Und das ist kein CDU-Speech jetzt, sondern einfach eine Meinung.
Gefühl.
Und da möchte ich dann seine Meinung dazu hören.
Okay. Ja. Wolfgang Bosbach auch mit dabei. Heute Morgen habt ihr aufgezeichnet. Ab morgen wird das Ganze dann gesendet.
Morgen früh um 7 ist das dann on air. Mhm. Heute war aber ausnahmsweise für Wolfgang Bosbach der Uli Jörges, den kennt man noch als Sternchefredakteur. Ja, das ist immer unser Springer, wenn ich mal nicht kann oder Wolfgang Bosbach nicht kann, dann macht das Uli Jörges. Also wir haben da ein super Team, tolle Redaktion, die sitzt in Köln, Producer in Saarbrücken, so wie man heute modern diese Dinge produziert. Und unsere Gäste sind immer dort, wo sie gerade sind.
Ja, das ist fantastisch, ne? Dass du halt mit dem Laptop überall kannst du dich verbinden, hast einen Kopfhörer auf und Mikrofon, und zack, geht das los. Ja. Ich habe unhöflicherweise schon weitergegessen.
Lass dir
so, ich esse noch mal einen Moment weiter. Und wer viel isst, nimmt auch zu, wenn er nicht Sport macht. Wenn er nicht verbrennt.
Ja, so. Ist richtig.
Was tust du, um so beneidenswert top in Form zu sein?
Das weißt du gar nicht, ob ich top in Form bin. Aber das ist ja eine seriöse Frage. Ich mache wirklich Yoga. Ja. Und seit 7 Jahren. Und fast 7 Jahre jetzt, im Ende des Jahres sind 7 Jahre. Und das tut so gut. Und viele haben immer noch Vorurteile. Und wir sind nur Männer. Also wirklich eine kleine Männergruppe. Wir machen das im Garten von einem Freund im Babylon. Mhm. Und das ist großartig. Es ist keine verpflichtende Veranstaltung. Wir nehmen uns die Zeit immer. Und das tut.
Macht einer vor und andere machen nach?
Genau. Oder? Und das tut so gut, wenn du das dann spürst: die Dehnung, das Halten, die Kraft.
Ich finde diese Idee so großartig, Männer-Yoga zu machen. Weil, also ehrlicherweise, liebe Frauen, nehmt es mir nicht übel, aber ihr seid viel flexibler. Ich komme da nicht mit in so einer gemischten Gruppe. Und die können auch alle üben.
Du. Und ich kann dir nur sagen: als Mann, wenn du das länger machst, bist du genauso flexibel in der Dehnung. Nicht in deinen zeitlichen Dingen, aber in der Dehnung und sonstiges. Das ist nur ein Vorurteil, dass die Frauen das anders machen. Und du musst nur irgendwann den inneren Schweinehund mal überwinden und sagen, ich mache das jetzt. Und zwar regelmäßig.
Kommst du nach unten? Kommst du nach unten?
Ja, weiß ich nicht.
Klar. Guck in dir an, du. Guck ich. Ich auch.
Ja, die Knie. Also.
Aber es ist allein das, tut mein Rückenschmerzen schon ein bisschen gut. Christian, das war fantastisch. Ich danke dir ganz herzlich.
Ich sag dir danke. Das ist großartig.
Morgen kommt Ingenieur und Energieberater Carsten Herbert. Es geht sozusagen morgen um Ihr Geld mit seinen Tipps. So, guten Appetit. Schönes Abendessen wünschen wir gemeinsam.
Wir hauen jetzt hier rein.
Deutsche Küche. Jetzt gibt es die Regionalnachrichten aus Ihrem Bundesland. Ciao. Tschüss.
Ciao.